Deutschlandfunk, Andruck.
Matthias Domaschk war ein junger Mann, der das Leben genießen, mit Freunden feiern wollte, der berufliche Pläne hatte und der politisch mit einigem nicht einverstanden war, was in seinem Land geschah. Domaschk lebte in der DDR und dort starb er auch, bereits mit 23 Jahren, in der Stasi-Untersuchungshaftanstalt Gera. Dort hängte er sich, nachdem er 2 Tage verhört und unter Druck gesetzt worden war. Er sollte Freunde verraten und musste für informelle Mitarbeit unterschreiben. Das war im April 1981. In Berlin lief der 10. Parteitag der SED. Stasi, Volkspolizei und andere Organe waren in Alarmbereitschaft, um Störungen zu verhindern. Und dass Matthias Domaschk zur gleichen Zeit nach Berlin reiste, er wollte zu einer Geburtstagsfeier, das wurde ihm zum Verhängnis. Die Stasi hatte ihn und den Freund, mit dem er fuhr, bereits im Visier. Der Journalist Peter Wensierski hat ein Buch über diese letzte Reise von Domaschk und über seinen Tod geschrieben. Der Großteil besteht aber aus Geschichten aus dem Leben des Protagonisten. Ein Leben, das als eigenes, als Erwachsenenleben ja eigentlich erst beginnen sollte. Ich habe vor der Sendung mit dem Autor gesprochen. Herr Wensierski, Sie haben ja schon andere Bücher über das Leben in der DDR geschrieben, über die Schwierigkeiten, über die Repressionen. Was hat Sie denn an der Geschichte von Matthias Domaschk so gereizt? Was gab es da für Sie noch zu klären?
Die Geschichte von Matthias Domaschk, die halte ich für, ohne Übertreibung, für ein Stück deutscher Zeitgeschichte, weil sich darin eigentlich alles widerspiegelt, was uns auch heute noch so beschäftigt. Also dieser Wunsch nach Freiheit im Leben von jungen Leuten, das auch ausleben zu können, was man möchte und gleichzeitig in Konflikte zu geraten, in Repressionen zu geraten, das ist doch eigentlich der Hauptkonflikt, den wir auch heute noch überall in der Welt haben, in den Ländern, wo es dieses Freiheitsstreben von Menschen gibt und wo autoritäre oder diktatorische Regimes versuchen, das zu unterdrücken. Und deshalb habe ich das Buch geschrieben.
Ja, man fühlt sich auch sehr erinnert an Geschichten, die man jetzt aus dem Iran zum Beispiel liest. Skizzieren wir doch kurz nochmal diese Geschichte dieser Tragödie. Also, wie Sie sagen, Domaschk ist ja erstmal nichts anderes als ein junger Wilder, einer, der irgendwann gegen den Vater aufbegehrt, der bestimmte Dinge im Land nicht gut heißt. Er ist in einer Kirchengemeinde aktiv, die auch viel Jugendarbeit macht. Er kommt dann in Kontakt mit regimekritischen Menschen und Gruppen. Also erstmal aus heutiger Sicht doch, also nicht aus diktatorischer, sondern aus heutiger Sicht ein ganz normaler, nicht angepasster junger Mann, oder?
Ich denke, er ist ein ganz normaler junger Mann, junger Mensch in den 70er Jahren. Das ist in Deutschland eine Zeit des Aufbruchs, auch der Zeitenwende, der nach dem Krieg geborenen jüngeren Generation in den 50er Jahren, die eben nicht in die Fußstapfen ihrer Eltern treten wollten, die etwas verändern wollten im Land. Und das gilt wirklich auf beiden Seiten der Mauer. Und der Matthias war einer, der versuchte auch unter den wirklich schwierigeren Bedingungen in der DDR sein Leben zu leben. Er ging los zum Trampen nach Polen, soweit es möglich war, nach Osteuropa. Er gründete mit einer Band, zog mit der Band über die Dörfer. Er versuchte also mit anderen Freunden in Wohngemeinschaften zusammenzuleben. Er versuchte eine Ausbildung zu machen, die ihm entsprach. Und Matthias Domaschk war jemand, der viele Träume im Leben hatte und versuchte, sie zu verwirklichen. Und das ging nur bis zu einem bestimmten Punkt. Dann kam das Nein vom Staat, von den Organisationen des Staates, weil da andere Erwartungen an die Jugendlichen waren. Keiner sollte aus der Reihe tanzen und es sollte alles so bleiben, wie es ist. Und das ist dann die tragische Geschichte. Er gerät immer mehr in Verdacht, einer dieser negativ, feindlich, dekadenten Jugendlichen zu sein, die also im Grunde genommen die Arbeit des bedrohlichen Westens, des Kapitalismus betreiben und auch von der westdeutschen Kultur beeinflusst sind. Und er will eigentlich nur zu einer Geburtstagsfeier fahren.
Ja, lassen Sie uns da gleich nochmal genau drauf kommen, was dann passiert. Aber erst nochmal zu dieser Geschichte. Also diese vielen Teile, die letztlich zu seinem Tod führten. Es gibt ja so eine Episode, mit der Domaschk sozusagen auf die rote Liste kommt. In Jena gab es auch eine Protestaktion gegen die Ausweisung von Wolf Biermann. Die hatte Matthias Domaschk auch unterschrieben und sich dafür engagiert. Danach wird er verhört. Er verliert die Möglichkeit, das Abitur zu machen. Und der Freundeskreis wird von der Stasi zersetzt, wie sie das schreiben. Also Freunde werden inhaftiert, einige müssen ausreisen. Und ab hier wird ihm ja wahrscheinlich spätestens klar, dass man innerhalb des Systems nichts bewirkt kann, sondern mit solchen Versuchen auf der roten Liste landet. Sie beschreiben, wie es ihm seitdem geht. Was war dieser Verlust? Also wie ist der einzuschätzen in eben dieser Reihe von Episoden, die letztlich zu seinem Tod führten?
Ich schreibe in dem Buch Jener Paradies, dass der Tod von Matthias Domasch von vielen Menschen beeinflusst worden ist. Ihm wurden wahnsinnig viele Knüppel in den Weg geschmissen auf seinem Weg ins Leben, auf der Suche nach einem Weg ins Leben. Er konnte all diese Dinge nicht machen, die er wollte, und am Ende war es so, dass man ihn wirklich in die Enge getrieben hatte. Die Geheimpolizei, das MFS, die Volkspolizei, aber auch seine Schule ließ ihm keine Chance mehr, das Leben zu leben, was er wollte und Perspektiven im Leben zu haben. Er hatte sich allerdings auch vorgenommen, die Verhältnisse in der DDR zu ändern oder die Hoffnung darauf zu haben, dass sich was ändert. Und die wurde immer mehr enttäuscht. Die Konflikte wurden immer größer. Viele seiner Freunde mussten ausreisen, stellten einen Ausreiseantrag. Er hatte das Gefühl, dass er auch alleine zurückbleibt in Jena. Und ja, er hatte trotzdem immer wieder versucht, mit Freunden, mit wenigen Freunden noch zusammen ein Leben zu leben, das ihm gefällt. Er wollte an diesem Wochenende am 10. April 1981 nach Berlin zu einer Geburtstagsfeier fahren. Mhm. Und auf der anderen Seite, und das beschreibe ich eben in dem Buch aus verschiedenen Perspektiven, war da das MFS, die Kreisdienststelle Jena.
Ja, dieser Kampfkurs 10, den Sie da beschreiben, den durchkreuzt quasi Domaschk mit seiner Reise, diesen Alarmplan für den SED-Parteitag. Was da passiert, so auf Seite von Stasi und Co., wenn man das liest, dass überall Gegner und Terror gewittert wird, das wirkt erstmal sehr paranoid. Man hatte, wie Sie schreiben, Turnhallen für Masseninhaftierungen bereitgestellt. Konnten Sie da aus der Aktenlage sehen, was an diesen Befürchtungen dran war?
Naja, mich interessierte, wie dieser Staat jenseits der Öffentlichkeit hinter den Kulissen funktionierte. Deshalb habe ich mich da sehr in die Akten vertieft, aber auch mit Stasi-Offizieren gesprochen, die nach 40 Jahren zum Gespräch bereit waren und mir vieles erzählt haben, wie dieser Apparat wirklich funktioniert und was ihre eigenen Wahnvorstellungen auch waren von Feinden. Immer diese Bedrohung vom Westen her, die Bedrohung von langhaarigen Jugendlichen als Agenten des Westens, das waren teilweise wirklich völlig überzogene Vorstellungen, weil man eben eine Regierung schützte, die auch nicht frei gewählt war, sondern immer gegen das Volk regierte, obwohl es in den Zeitungen und in den Medien immer für das Volk Politik versprach. Und das hat eben Matthias Domasch und seine Freunde sehr stark zu spüren bekommen.
Ja, er hatte Kontakte zu polnischen Oppositionellen. Natürlich sympathisierte er, wie viele zu der Zeit, auch mit der Westberliner Hausbesetzerszene. Also alles das machte ihn zu einem Verdächtigen. Und eigentlich hatte man ja allen Verdächtigen und Ausreisewilligen Berlin-Verbot erteilt zu diesem Parteitag eben. Da hatte man Domasch offenbar einfach vergessen. Das macht ja nochmal klar, wie groß da die vermeintliche Feindesliste sein musste oder gewesen sein muss, dass man gar nicht alle hat aufsuchen können, oder?
Nein, man hat gar nicht alle aufsuchen können. Es sollten mit über 8000 Leuten sind Vorbeugungsgespräche, sogenannte Vorbeugungsgespräche geführt worden. Die mussten teilweise unterschreiben, dass sie nicht für eine Woche lang nach Ost-Berlin fahren, weil da der 10. Parteitag der SED tagte mit 2700 Delegierten und vielen Gästen aus dem In- und Ausland. Das sollte störungsfrei, absolut störungsfrei verlaufen. Und man wollte nicht das geringste Risiko eingehen, dass Leute wie er in der Hauptstadt irgendeine Protestaktion machen. Nun hatte er das gar nicht vor, aber in der Fantasie und in der ganzen Mentalität des MFS, aber auch der Volkspolizei, der Transportpolizisten, gab es ständig diese Gefahr, die man von der Führung der DDR fernhalten wollte. Und deshalb hat man einen ganzen Personenzug gestoppt. Der Zug, der von Jena nach Berlin fuhr, wurde in Jüterbog angehalten, die Leute rausgenommen, also er und sein Freund. Und dann begannen leider die mehrtägige Tortur, Verhöre, ja, Befragungen, Transporte. Schließlich landete er in Gera. Und dort waren die MFS-Offiziere ja so drauf, dass sie eigentlich sich Lorbeeren verdienen wollten, indem sie gefährliche Staatsfeinde in der Hand hatten, die sie dann auch ausführlich befragten und unter Druck setzten. Ja, und unter diesem Druck ist letzten Endes Matthias Domasch zu Tode gekommen.
Also hier einmal der traurige Höhepunkt Ihres Buches, aber nicht das Ende, wie Sie auch schreiben. Welche Wirkung hatte der Tod von Domasch in Jena und darüber hinaus?
Er löste erst natürlich Schock unter seinen Freunden aus und wurde bekannt im ganzen Land. Er hat dann eine Protestwelle hervorgebracht. In Jena entstand eine Friedensgemeinschaft, die öffentlich demonstrierte, mit eigenen Plakaten an FDJ- und SED-Demonstrationen versuchte teilzunehmen. Noch mehr Öffentlichkeit entstand. Es wurden noch mehr Jena ausgewiesen. Jürgen Fuchs, der bekannte Oppositionelle, Roland Jahn, der später Herr über die Stasi-Akten wurde, fuhr mit dem polnischen Fähnchen durch die Stadt. Auch ein Ergebnis der Gespräche mit Matthias Domasch, der ganz viel in Polen gewesen ist und auch die Geburtsstunde eben der Solidarność erlebt hatte. ja, diese Proteste rissen nicht ab bis zum Ende der DDR und sind ein Teil, ja, die Vorgeschichte auch der friedlichen Revolution. Und das sollte man kennen. Man sollte diese Geschichte von Domaschk und seinen Freunden in Jena kennen, denn es ist wirklich eine Geschichte auch dieser Generation der 70er, Anfang der 80er Jahre, die eben anders leben wollte und einen Weg daraus gesucht hat.
Sie haben mit mehr als 160 Zeitzeugen gesprochen, auch mit ehemaligen Stasi-Mitarbeitern, wie Sie schon gesagt haben. Sie haben Akten gewälzt. Eine Figur, die da besonders raussticht und die auch das letzte Gespräch mit Domaschk führte, ist Horst Köhler. Nicht zu verwechseln mit dem früheren Bundespräsidenten. Horst Köhler ist ein eifriger Stasi-Mann, einer, der offenbar schon als Kind Leute angeschwärzt hat und der sich immer beweisen will. Warum war es Ihnen so wichtig, diesen Mann so genau zu schildern?
Ich habe versucht, einige der MfS-Offiziere genauer zu schildern, diesen ganz besonders, weil sich in seiner Familiengeschichte diese ganze Tragik auch widerspiegelt. Warum gehen manche Menschen den Weg und unterstützen eine Diktatur? Er hat ja gedacht, ich kämpfe hier für das menschlichere System gegen den unmenschlichen Westen, der Konflikt, der uns heute noch immer beschäftigt. Sein Großvater hat die KPD mitgegründet, sein Vater ist eingetreten und hat einen Fehltritt gemacht. Mhm. Also das ist total interessant. Er hat eben schon mit 15, 16 Jahren, in jungen Jahren, Mitschüler verraten, die einen Beatles-Club gegründet haben und sich selbst Beatles-Ausweise, Club-Ausweise gemacht haben, während Matthias Domaschk in Polen Beatles-Schallplatten gekauft hat und begeistert war von der Beatles-Musik. Warum passiert sowas? Warum machen Menschen auf der Seite einer Diktatur mit? Das ist etwas, was uns heute in vielen Ländern begegnet. Und das wollte ich in dem Buch auch mal genauer darstellen, denn ich denke, wir müssen einfach aus der Geschichte lernen, die hier vor unserer eigenen Haustür stattgefunden hat. Und die ist in der Geschichte von Matthias Domaschk enthalten.
Ja, und apropos Lernen, also Köhler zeigt keine Reue im Nachhinein. Sie schreiben, seine Haltung zur DDR habe sich nicht geändert. Sie haben aber eben auch mit anderen ehemaligen Stasi-Leuten gesprochen. Wie reflektiert sprechen die über ihre Vergangenheit und auch über ihre Verantwortung?
Ich denke, das ist ganz wichtig, dass heute mit MfS-Leuten geredet wird und sie auch selber nochmal endlich anfangen zu reden. Von den fast 100.000 Hauptamtlichen hat ja kaum jemand öffentlich geredet. Von den 80.000 Volkspolizisten kenne ich keinen, der öffentlich selbstkritisch mal über die Rolle reflektiert hat. Oder von den Transportpolizisten oder von den freiwilligen Helfern der deutschen Volkspolizei. Es waren eben viele an dem Tod von Matthias Domaschk beteiligt und es waren auch viele an dieser deutschen Diktatur beteiligt, die sie ja heute oft nicht mal Unrechtsstaat nennen wollen. Viele schwärmen noch immer von der DDR. Es gibt wirklich viele unehrliche Narrative über das, was in der DDR war. Und ich finde es ganz wichtig, da auch mal einen differenzierten Blick auf das MfS zu werfen. Denn es gibt Leute, darauf bin ich gestoßen, die auch ausgetreten sind, auch in Widerspruch zu der Politik, die da gegenüber diesen Jugendlichen gemacht wurde. Aber manche, die ich traf, die waren in der Mitte der Gesellschaft gut angekommen. Manche hatten sich, ja, ich muss sagen, totgesoffen. Manche hatten sich vor den Zug geschmissen. Also es gibt da ganz unterschiedliche Lebenswege, auch bei den MfS-Leuten. Und auch das wahrzunehmen, glaube ich, gehört dazu. Und sich mal von den falschen Narrativen zu trennen.
Peter Wensierski war das, Autor des Buches Jena Paradies, die letzte Reise des Matthias Domaschk. Im CH Links Verlag erschienen, 365 Seiten, 25 Euro.